SWR2 Spezial, das Thema, neue Judenfeindlichkeit in Deutschland. Woher kommt der Hass?
Die Ausschreitungen, die es in Berlin und in wenigen anderen Städten gegeben hat, sind aus meiner Sicht nicht nur unakzeptabel, sie sind unerträglich. Es darf in Deutschland kein Platz sein für alten Antisemitismus und auch nicht für neuen.
Klare Worte von Bundespräsident Steinmeier, nachdem bei Protesten gegen Israel judenfeindliche Parolen gerufen und die Flagge mit dem Davidstern verbrannt wurde. Doch es gibt leider auch andere Stimmen, wie diese von einem pöbelnden Antisemiten, aufgenommen vor einem israelischen Restaurant. Das Video verbreitet sich heute in sozialen Netzwerken.
Geh doch weg von hier, geh doch weg, geh weit weg. Du kriegst auch deine Rechnung.
Was wollen Sie
in
machen?
10 Jahren bist du nicht mehr lebt.
Achso, Morddrohung. Ich werde tot
sein. Nein,
in 10 Jahren
lebst du nicht mehr.
Leider ist das kein Einzelfall. Der Zentralrat der Juden warnt vor wachsender Judenfeindlichkeit. Was ist los in Deutschland? Woher kommen die Anfeindungen? Wo ist die Grenze überschritten zwischen Kritik an Israel und Antisemitismus? Und wie können wir den am wirkungsvollsten bekämpfen? Darum geht es bis 20 Uhr im NDR2-Spezial das Thema. Ich bin Ole Wackermann, wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. NDR2 Spezial das Thema am Donnerstagabend. Um es ganz klar zu sagen, Umfragen zeigen, dass nur eine kleine Minderheit in Deutschland judenfeindlich eingestellt ist. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zufolge sind gerade mal 6% der Deutschen antisemitisch. Aber es gibt eben Alarmzeichen. Die Zahl antisemitischer Straftaten ist zuletzt gestiegen. Was bedeutet es für die Betroffenen, wenn sie plötzlich mit offenem Antisemitismus konfrontiert werden? Darüber spreche ich jetzt mit Wenzel Michalski. Er ist Deutschlanddirektor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Sein Sohn ist auf seiner früheren Schule gemobbt und auch schwer körperlich misshandelt worden. Herr Michalski, wie hat das angefangen?
Es hat damit angefangen, dass im Ethikunterricht die Lehrerin gefragt hat, was für Gotteshäuser kennt ihr? Und dann haben die sich gemeldet und haben gesagt, Moschee, Kirche. Und dann kam mein Sohn dran und der hat gesagt, Synagoge. Und da hat die Lehrerin gesagt, was, du bist Jude? Und da hat er gesagt, ja. Und dann fing es sofort nach der Stunde an, dass die Jungs und Mädchen, mit denen er vorher sehr gut befreundet war, zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ey, du, mit dir können wir nicht mehr zusammen sein, wir können uns nicht mehr treffen, wir können nicht mehr befreundet sein, weil du Jude bist. Juden sind Mörder, Juden sind Verbrecher.
Wann war für Sie dann der Punkt gekommen, an dem Sie sagen mussten, so geht es nicht weiter, Ihr Sohn kann nicht auf der Schule bleiben?
Wir haben gesagt, so geht es nicht weiter, wir müssen an der Schule was machen. Nicht, mein Sohn kann nicht auf der Schule bleiben, sondern wir wollten von Anfang an, dass es Aktion gibt, dass die Schule handelt. Und wir haben uns angeboten, selber auch mit den Leuten zu sprechen. Es handelte sich ja um 13-, 14-jährige Kinder. Also das sind in einem Alter, mit denen kann man durchaus noch reden. Und wir haben das gemacht. Und das hat auch was genutzt. Also alle, die ihn da antisemitisch angepöbelt hatten oder getreten hatten, die haben sich später entschuldigt und die fanden es gut, dass wir mit denen geredet haben. Aber die Schule wollte nicht, dass wir das in der ganzen Schule machen, so dass sich dann eben das ganze Mobbing weiter verbreitet hatte, ja, ohne dass dem jemand Einhalt geboten hatte.
Und das ging dann ja bis zu schwersten körperlichen Übergriffen, bis zu Straftaten, muss man sagen.
Genau. Mein Sohn wurde geprügelt und dann an einem Tage wurde er vor der Schule mit einer Pistole regelrecht überfallen. Er hat gedacht, die erschießen ihn jetzt. Das war eine Replikapistole, die sehr echt aussah. Und er wurde gewürgt, bis er das Bewusstsein verloren hatte. Und das war der Punkt, an dem wir gesagt haben, jetzt geht's nicht mehr.
Sie arbeiten ja für eine Menschenrechtsorganisation. Ist der Fall Ihres Sohnes ein krasser Einzelfall oder ist das ein bundesweites Problem?
Es ist leider kein Einzelfall. Ich habe gerade gestern mit einer Antisemitismus-Expertin gesprochen, die mir erzählte, dass allein in den letzten 2 Wochen es in Berlin wieder 3 neue Fälle gab, die ganz ähnlich waren wie die meinem Sohn. Seitdem wir, die Eltern unseres Sohnes, das laut in der Öffentlichkeit ausgesprochen haben, was ein alltäglicher Antisemitismus in Deutschland ist, dass sich dann seitdem erst viele Leute trauen zu sagen, ja, bei uns war das auch. Also so ein bisschen so eine kleine #MeToo-Geschichte bahnt sich da gerade an. Und das ist eigentlich egal, von wem das kommt. Es ist leider von verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Religionen, in verschiedenen Gesellschaftsschichten weit verbreitet.
Wenzel Michalski ist Deutschlanddirektor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Sein Sohn ist Opfer von antisemitischen Übergriffen geworden und seitdem melden sich immer mehr Familien, denen es auch so geht. Wo fängt Antisemitismus eigentlich an? Woran erkenne ich das im Alltag? Und wo ist die Grenze überschritten zwischen Kritik an Israel und offenem Rassismus? Darum geht es gleich hier im NDR2-Spezial, das Thema. NDR2-Spezial das Thema neue Judenfeindlichkeit in Deutschland. Woher kommt der Hass? Geschändete jüdische Friedhöfe, Hetze im Internet, gewalttätige Übergriffe. Das alles fängt im Kopf an, mit Parolen wie diesen.
Juden sind geldgierig.
Juden beherrschen die Wall Street.
Juden erpressen uns mit dem Holocaust.
Juden haben die Anschläge vom 11. September organisiert.
Und über solche Parolen spreche ich jetzt mit Günter Jekeli, Experte für Antisemitismus an den Universitäten in Indiana und in Potsdam. Herr Jekeli, was wir eben gehört haben, das sind ganz klar Vorurteile und Verschwörungstheorien, die sich gegen Juden richten. Aber ist für Sie jemand, der so etwas denkt oder sagt, auch automatisch ein Antisemit?
Das ist wie, wenn man sagt, Schwarze sind dumm und dreckig, Schwule gehören therapiert oder weggesperrt. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Menschen dann Rassisten oder homophob sind oder bei ihren Beispielen Antisemiten. Aber das muss nicht so sein. Das sind Indizien, die man da hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, wenn jemand so etwas sagt, dass er antisemitisch denkt. Es zeigt sich dann oft, wenn die Leute kritisiert werden und dann darauf beharren.
Nun nehmen diese Leute ja oft auch für sich in Anspruch, ich kritisiere ja nur die aktuelle Politik Israels. Wo verläuft da für Sie die Grenze?
Ja, das ist theoretisch oft schwierig, aber in der Praxis ist das relativ einfach. Wenn Sie mich kritisieren und dafür Argumente bringen, mit denen wir uns dann auseinandersetzen können, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn Sie mich ganz grundsätzlich verdammen, verteufeln oder gar beschimpfen. Und so ist das bei der sogenannten Israel-Kritik auch. Also wenn Sie Kritik haben an bestimmten Aktionen der israelischen Regierung oder des Militärs, dann kann man das sicherlich und muss man auch diskutieren. Aber wenn Sie Israel ganz grundsätzlich verdammen, dämonisieren, dann ist da wieder die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie das tun, weil Sie Ressentiments nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen Juden haben, die Sie einfach so legitimer äußern und denken, legitimer äußern zu können, als wenn Sie direkt gegen Juden hetzen.
Sie sagen, Antisemitismus breitet sich aus. Wer kann gegensteuern?
Ja, das muss von allen, denen es auffällt, ob das in der Schule, in der Politik, im Alltag ist, dass judenfeindliche Äußerungen nicht toleriert werden. Es ist oft nicht so wichtig, wie viele Antisemiten es gibt, sondern wie viele Leute es gibt, die das kritisieren und dem das nicht tolerieren. Und denn das lässt sich leider beobachten in einigen Kreisen, sind judenfeindliche Bilder die Norm. Das heißt, sie werden nicht mal mehr gerechtfertigt. Und dann ist die Schwelle zur Gewalt auch relativ niedrig, wenn das erstmal zur Norm geworden ist. Aber wenn jemand Einspruch erhebt, ist klar, dass es keine Norm mehr ist.
Gegen Antisemitismus hilft, wenn wir Judenfeinden widersprechen, sagt Günter Jekeli, Experte für das Thema an den Universitäten in Indiana und in Potsdam. Müssen sich auch jüdische Gemeinden in Norddeutschland immer wieder gegen Vorurteile oder sogar Übergriffe wehren? Darum geht es gleich hier im NDR2-Spezial das Thema. NDR2-Spezial, das Thema am Donnerstagabend. US-Präsident Trump beschließt, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und heizt damit den Nahostkonflikt an. Eine Entscheidung, mit der die jüdischen Gemeinden in Norddeutschland rein gar nichts zu tun haben. Trotzdem werden sie immer wieder genötigt, dazu Erklärungen abzugeben oder sie werden sogar offen angefeindet. Dabei kommen die Angriffe aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Dan Gorin hat die Pogromnacht 1938 überlebt und gehört zu den Menschen, die immer wieder den Finger in die Wunde legen. Zum Beispiel beim Gedenken an die Opfer der Pogromnacht in Bremen.
Wenn in Deutschland nicht aufgepasst wird, dass der Antisemitismus nicht wieder stark um sich greift, dann wird es ein bitteres Ende nehmen. Nicht nur für jüdische Menschen.
Die jüdische Gemeinde in Pinneberg hatte zuletzt aus Angst vor Anschlägen ihr Gebetshaus gesichert, mit einem hohen Zaun und zahlreichen Kameras. Denn auch in Norddeutschland haben jüdische Gemeinden immer wieder mit Provokationen, Anfeindungen und Übergriffen zu kämpfen.
Es gibt einen sogenannten israelbezogenen Antisemitismus. Es gibt Antisemitismus von rechten Rand der Gesellschaft. Ein bisschen neu für uns auch sogenannten islamischen jüdischen Antisemitismus.
Sagt Juri Rossow, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Rostock. Neben körperlichen Auseinandersetzungen und der Zerstörung jüdischer Friedhöfe hat seine Gemeinde es vor allem mit Hetze im Internet zu tun. Auch der Nahostkonflikt wie im Hauptstadtstreit um Jerusalem sorgt in Rostock immer wieder für Diskussionen und Übergriffe, sagt Juri Rossow.
Ich muss ziemlich oft erklären, dass wir sind keine Vertreter des Staates Israel hier in Rostock. Wir sind keine Botschaft.
Doch nicht nur der Nahostkonflikt und politische Entscheidungen dazu sorgen für zusätzliche Anfeindungen. Antisemitismus ist laut Verfassungsschutzbericht auch in der islamistischen Szene weit verbreitet. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, sagt dazu:
Das Problem liegt derzeit ein wenig mehr bei dem muslimischen Islamismus, der ganz hauptsächlich von Jugendlichen kommt, die hier schon groß geworden sind und nicht erst als Flüchtlinge hergekommen sind.
Um dem entgegenzuwirken, setzt er, genau wie Juri Rossow in Rostock, auf enge Kontakte zu muslimischen Gemeinden. Er hofft, dass dort noch mehr in die Präventionsarbeit investiert wird, damit sich gerade junge Menschen erst gar nicht radikalisieren.
Unsere Feinde sind auch gemeinsame Feinde. Wir haben hier mehr mit den Rechten zu tun, als mit anderen zu tun. Und das, was wir auf dem rechten Rand sehen, betrifft ja nicht nur Juden, betrifft ja Muslime genauso.
Sagt Michael Fürst. Antisemitismus scheint also auch in Norddeutschland vielschichtig zu sein und in verschiedenen Formen zum Alltag der jüdischen Gemeinden zu gehören.
Wie jüdische Gemeinden im Norden mit Antisemitismus umgehen. Dennis Schwalm, NDR 2 aktuell.
NDR 2 Spezial, das Thema neue Judenfeindlichkeit in Deutschland. Woher kommt der Hass?
Wir wenden uns gegen alle Formen von Antisemitismus und Fremdenhass und keinerlei Meinungsunterschiede. Auch über die Frage des Staates von Jerusalem rechtfertigen solches Vorgehen. Und der Staat muss mit allen Mitteln des Rechtsstaates dagegen einschreiten.
Kanzlerin Merkel gibt sich entschlossen, Judenfeindlichkeit darf keinen Platz haben in der deutschen Gesellschaft. Aber da gibt es einiges zu tun. Aktuelle Umfragen zeigen, dass Jude auf einigen Schulhöfen schon wieder als gebräuchliches Schimpfwort im Umlauf ist. Woher kommt dieser Antisemitismus? Wer versucht daraus Kapital zu schlagen? Und was können wir dagegen unternehmen? Darum geht's im NDR 2 Spezial, das Thema. Ich bin Ole Wackermann, schön, dass Sie dabei sind. NDR 2 Spezial, das Thema neue Judenfeindlichkeit in Deutschland, woher kommt der Hass? ARD-Reporter Konstantin Schreiber ist in Wilhelmshaven aufgewachsen, er hat einen Teil seiner Jugend in Syrien verbracht und spricht fließend Arabisch. Für sein Buch Inside Islam, was in deutschen Moscheen gepredigt wird, hat er über mehrere Monate hinweg Moscheen besucht und genau hingehört, mit teilweise erschreckenden Erkenntnissen. Sätze wie Deutschland will dich auslöschen sind da gefallen, auch deutlich antisemitische Untertöne waren dabei. Das Buch hat auch Kritik ausgelöst, ein Punkt dabei zum Beispiel, es gibt geschätzt mehr als 2700 Moscheen in Deutschland und Inside Islam berichtet nur über relativ wenige. Konstantin Schreiber jetzt bei NDR 2. Kritiker werfen Ihnen vor, Sie würden verallgemeinern und übertreiben. Sind die Probleme doch kleiner, als Sie geschrieben haben?
Na gut, erstmal muss man immer dazu sagen, es war eine journalistische Reportage. Ich kann auch über Zugfahren in Deutschland schreiben, ohne in jedem Zug gesessen zu sein. Und genauso kann ich meine Beobachtungen wiedergeben, ohne in jeder Moschee gewesen zu sein. Ich würde es anders formulieren. Ich musste nur in 13 Moscheen gehen, um doch fast in jeder relativ bedenkliche Inhalte zu hören. Also, und ich würde auch selber gar nicht die Hochrechnung vornehmen, sondern sagen, ich finde jeden Einzelfall problematisch genug. Jede Hetze in jedem Einzelfall ist schlimm genug und sollte als solches auch zunächst einmal klar benannt werden. Was das Problem allgemein angeht, gibt es über die Moscheen hinaus ja genügend Untersuchungen, die sagen, dass es schon eine Jugendkultur gibt, in der bestimmte Schimpfwörter doch Einzug gehalten haben, die einen klar antisemitischen Zusammenhang haben.
Woher kommen diese judenfeindlichen Einstellungen?
Man darf nicht unterschätzen, dass wenn Menschen aus dem Nahen Osten zum Beispiel einwandern nach Europa, ja nicht jegliche Verbindung kappen. Also gerade zum Beispiel auch der mediale Einfluss, der bleibt sehr, sehr stark. Viele Menschen, die eben zum Beispiel gar nicht gut genug zunächst Deutsch sprechen, konsumieren über lange Zeit hinweg noch primär die Medien ihres Landes. Und da gibt es ganz häufig wirklich schlimme Ausfälle oder ganz klare Feindbilder zumindest, die gezeichnet werden, ob das der Westen allgemein ist, ob das Juden sind, ob das Israel ist. Also dieser Einfluss, der ist ganz, ganz stark, gerade in Zeiten natürlich auch von Social Media, wo ich in Berlin, Hamburg oder sogar in deutschen Kleinstädten genau diese ideologische Darstellung geliefert bekomme über Facebook, Instagram und Twitter.
Wie kann man das durchbrechen? Was kann man tun, damit Vorurteile abgebaut werden und nicht weiter aufgebaut?
gerade wenn man sieht, wie stark doch der mediale Einfluss von der Medienseite aus der Region ist, muss man sagen, das ist natürlich schwierig zu unterbinden. Man kann da jetzt nichts abschalten oder den Leuten verbieten, diese Medien zu konsumieren. Umso wichtiger ist es, dass an den Punkten, wo man Einfluss hat, noch stärker drauf schaut und notfalls auch sanktioniert. Also sprich zum Beispiel in den Schulen, wenn man hört zum Beispiel, dass bestimmte Schimpfwörter sich etabliert haben, das darf eben nicht sein. Also da müssen Eltern und Lehrer auch genau hinhören und es muss Sanktionsmöglichkeiten geben, um dem klarer zu begegnen. Und das muss auch in anderen öffentlichen Orten oder an Schnittstellen zwischen eben muslimischen Zuwanderern und nicht-muslimischen Menschen in Deutschland gelten. Es muss stärker hingeschaut werden und es muss notfalls auch stärker geahndet werden.
Man darf nicht wegsehen, wenn über soziale Medien und Fernsehkanäle aus muslimischen Ländern teilweise judenfeindliche Einstellungen auch in Deutschland verbreitet werden, sagt ARD-Reporter Konstantin Schreiber im NDR2-Spezial Das Thema. Schaukeln sich in Deutschland nun Antisemiten aus unterschiedlichen Richtungen gegenseitig hoch? Darum geht es gleich hier im NDR2-Spezial.
NDR2-Spezial Das Thema. Neue Judenfeindlichkeit in Deutschland. Woher kommt der Hass?
Die Deutschen haben aus ihrer Geschichte gelernt. Antisemitismus, Hass auf Juden haben in Deutschland keinen Platz. Das würden wohl die allermeisten immer noch so unterschreiben. Aber es gibt Momente, da kommen einem Zweifel. Heute ist in den sozialen Medien ein Video tausendfach geteilt worden. 6 Minuten lang ist darauf ein pöbelnder Antisemit zu sehen, der einfach nicht aufhört, den Besitzer eines israelischen Lokals wüst zu beschimpfen.
Geh doch weg von hier, geh doch weg, geh weit weg. Du kriegst auch deine Rechnung.
Was wollen Sie machen?
In 10 Jahren bist du nicht mehr lebt.
Ach so, Morddrohung. Ich werde tot sein.
Nein, in 10 Jahren lebst du nicht mehr.
Die Freundin des Restaurantbesitzers hat das Video veröffentlicht. Sie schreibt dazu, solche Angriffe passieren nunmehr fast täglich und sie werden immer intensiver. Norbert Frey ist Professor für Geschichte an der Uni in Jena und hat sich immer wieder mit der Frage beschäftigt, wie die Deutschen mit ihrer Geschichte, zu der Holocaust und Nationalsozialismus gehören, umgehen. Professor Frey, machen Sie sich Sorgen, dass sich Antisemitismus wieder ausbreiten könnte?
Naja, es ist immer wieder ein Thema gewesen in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, wir haben auf der anderen Seite gegenwärtig eine Situation, wo die übergroße Mehrheit der Deutschen klar sich gegen Antisemitismus ausspricht, aber eine Minderheit besonders laut ist. Und vor allem in den sogenannten sozialen Medien, die ja oft nur asoziale Medien sind, sind diese Stimmen zu hören und sie sind auch im Laufe der Jahrzehnte geschickter geworden. Heute verstecken sie sich gerade in der Gegenwart hinter der Kritik an muslimischem Antisemitismus. Man versucht dabei, die ja hier seit langem Lebenden und jetzt die neu hinzugekommenen Geflüchteten gewissermaßen in Bausch und Bogen als antisemitisch zu diffamieren und damit letzten Endes auch von dem Bio-Deutschen, wie man heute gerne sagt, Antisemitismus abzulenken.
Es gibt ja diese beiden Pole. Einerseits Diskussionen um Antisemitismus von rechts, andererseits wieder verstärkt anti-israelische Proteste, zum Beispiel von Palästinensern. Schaukelt sich das nicht doch gegenseitig hoch?
Ja, das schaukelt sich hoch. Das ist auch ein Punkt, der sozusagen es den Antisemiten in der Gegenwart und in den letzten Jahren immer wieder auch leicht in Anführungszeichen gemacht hat. Natürlich ist jetzt diese Entscheidung von Trump ein willkommener Anlass für diejenigen, die ohnehin antisemitische Gefühle haben, diese wieder zu artikulieren. Auf Seiten der jungen arabischstämmigen Menschen, die jetzt in Berlin agieren und oftmals haben diese jungen Leute nie im Leben einen Kontakt mit einem wirklichen Juden gehabt.
Welche Rolle spielt in dieser Diskussion eigentlich die AfD?
Die AfD versteckt sich, glaube ich, momentan auch sehr geschickt hinter dieser Kritik an den Muslimen, hinter der Empörung über diesen muslimischen Antisemitismus und den man ja jetzt auch sozusagen optisch gut fassen kann. Das ist ja sonst nicht immer so leicht. Und das soll uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es gerade in den Reihen der AfD auch politisch artikulierten Antisemitismus gibt.
Einige, die in Deutschland politisch rechts stehen, unterstellen Muslimen pauschal Antisemitismus und versuchen das für sich auszunutzen, sagt Norbert Frey, Professor für Geschichte an der Uni Jena. Gegen Judenfeindlichkeit hilft oft ein ganz einfaches Mittel. Widersprechen, dagegenhalten, wenn judenfeindliche Hetze verbreitet wird. Eine 15-jährige Schülerin hat sich das getraut und um die geht es gleich hier im NDR 2 Spezial Das Thema. Donnerstagabend, NDR 2 Spezial, das Thema. Was tun, wenn Mitschüler Neonazi-Sprüche offenbar als ganz normal empfinden und in sozialen Netzwerken judenfeindliche Hetze verbreiten? Da gehört schon viel Mut dazu, sich als 15-Jährige offen dagegen zu stellen. Genau das hat Emilia aus Dresden getan. Dafür hat sie der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas mit einem Preis ausgezeichnet. Ihren vollen Namen möchte Emilia lieber nicht nennen, denn sie möchte nicht, dass ihre Schule am Pranger steht oder dass es Anfeindungen gegen ihre Familie gibt. Sie bereut aber nicht, dass sie Zivilcourage gezeigt hat.
Und das schlimmste Bild, was mir so in Erinnerung geblieben ist, war eine Rauchwolke und darunter stand ein jüdisches Familienfoto.
Emilia erzählt, dass sie den Jungen zur Rede gestellt und ihn aufgefordert habe, damit aufzuhören. Aber seine Antwort sei gewesen:
Wie hast du zu viele Juden eingeatmet, also tote Juden? Wenn dir das nicht gefällt, wandern doch nach Polen aus. Also sowas ganz Absurdes, auch Schreckliches. Kam dann zurück und dann habe ich ihn ja auch angezeigt. Und das war dann so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss man wirklich zeigen, dass die was Falsches gemacht haben.
Der Mitschüler wurde von der Polizei vernommen. Obwohl Emilia Anonymität zugesagt worden war, wurde ihr Name bekannt, mit entsprechenden Folgen in den sozialen Medien.
2, 3 Leute aus meinem engsten Freundeskreis auch haben mir gesagt, dass sie hinter mir stehen und dass sie mir helfen werden. Und andere wiederum hielten dann halt auch zu dem Jungen.
Emilias Vater findet es wichtig, sich gegen eine ungehemmt antisemitische Umgangssprache zu wehren. In der Klasse, auf dem Schulhof, überall.
Zum einen ist man schon mal sehr überrascht und perplex, dass so etwas normal in der Schule gezeigt wird und gemacht wird. Ich bin froh, dass Mila halt offen ist und solche Dinge auch dann eben erzählt und uns dann teilhaben lässt und nicht einfach solche Dinge als normal akzeptiert.
Nora Goldenbogen, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Dresden und des Landesverbandes in Sachsen, war überrascht, dass sich eine so junge Gymnasiastin traut, ihren Mitschülern zu widersprechen.
Das, was die junge Frau gemacht hat, das finde ich schon auch aus ganz persönlicher Sicht, weil ich weiß, wie viel Mut sowas kostet, ganz besonders toll.
Allerdings finden es Emilia und ihr Vater merkwürdig, dass sich Journalisten aus ganz Deutschland nun plötzlich um sie und ihren Preis bemühten, nur weil sie in Dresden lebten. Die Situation hier sei doch nur ein Beispiel, auch für Schulen im Westen, sagt die Schülerin.
Es wird einfach immer nur auf Sachsen und Dresden geguckt, wenn es passiert. Wenn irgendwie sowas in Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern passiert, dann wird da halt eher nicht hingeguckt, dann wird immer lieber nach Sachsen geguckt, weil Sachsen, das passt dann halt besser.
Zuerst hätten sie sogar überlegt, den Preis abzulehnen, erzählt Emilia. Aber die Online-Entschuldigung eines Schulkameraden nach der Preisverleihung hat die 15-Jährige überzeugt.
Und hat sich wirklich entschuldigt. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, super, ich tue das Richtige. Und wenn das wirklich so passiert und wenn andere dann auch so den Gedanken hegen, jetzt aufzuhören damit, dann ist das natürlich ein großer Wunsch, der dann auch in Erfüllung gegangen ist.
Die 15-jährige Schülerin Emilia wurde für ihr Engagement gegen Antisemitismus ausgezeichnet. Wolfram Nagel, NDR 2 Dresden. Billy Joel, The River of Dreams. Man könnte auch sagen Billy Joel. Die Familie stammt aus Deutschland. Billy Joels Großvater besaß einen Versandhandel in Nürnberg, bis er als Jude während der NS-Zeit gezwungen wurde zu verkaufen. Der Name der Familie, die die Firma Joel damals bekommen hat, ist auch ziemlich bekannt. Neckermann, die mit dem Katalog. Während der alte Neckermann von seiner Vergangenheit nichts wissen wollte, haben sich Neckermanns Enkel immerhin mal mit Billy Joel getroffen, auch wenn es keine richtige Versöhnung gab. Das ist eine von Millionen Geschichten aus der deutschen Geschichte, die uns auch heute noch angehen. Das war NDR 2 Spezial, das Thema neue Judenfeindlichkeit in Deutschland. Woher kommt der Hass? Ich bin Ole Wackermann, wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
NDR 2 Spezial, das Thema neue Judenfeindlichkeit in Deutschland. Woher kommt der Hass?